Marcel Zuschlag. Josef Brodsky. Erinnerung an Petersburg. Das größte Stück unseres Mobiliars, oder besser das, welches den meisten Platz belagerte, war das Bett meiner Eltern, dem ich, glaube ich, mein Leben verdanke. Es war eine große Doppelbettangelegenheit, deren Schnitzerei wiederum einigermaßen zu dem übrigen Mobiliar passte, in moderner Manier allerdings. Pflanzenmotiv, versteht sich. Aber die Ausführung schwankte irgendwo zwischen Jugendstil und der kommerziellen Variante des Konstruktivismus. Dieses Bett war der ganze Stolz meiner Mutter, weil sie es 1935, bevor sie und mein Vater heirateten, in irgendeinem zweitrangigen Tischlerladen aufgetan und sehr billig erworben hatte. Dazu eine passende Frisierkommode mit 3 Spiegeln. Der Hauptteil unseres Lebens spielte sich um dieses kurzbeinige Bett herum ab, und die Entscheidungen von äußerster familiärer Tragweite wurden nicht getroffen, wenn wir alle 3 am Tisch versammelt waren, sondern wenn wir auf dieser riesigen Fläche saßen, ich selbst, meinen Eltern zu Füßen. Für russische Verhältnisse war dieses Bett ein reiner Luxus. Oft habe ich gedacht, dass just dieses Bett meinen Vater überzeugt hat, sich zu verheiraten, weil er nichts auf der Welt lieber tat, als darin zu verweilen. Auch wenn er und meine Mutter in die erbittertsten Wortwechsel verwickelt waren, meistens zum Thema Haushaltsgeld:
»Du bist geil darauf, unser ganzes Geld beim Lebensmittelhändler abzuladen«, schallte seine ungehaltene Stimme über die Bücherregale, die mein halbes von ihrem Zimmer trennten.
»Ich bin vergiftet, vergiftet von den 30 Jahren deiner Knickrigkeit«, antwortete meine Mutter.
Selbst dann zögerte er, das Bett zu verlassen, besonders am Morgen. Verschiedene Leute boten uns sehr viel Geld für das Bett, das in der Tat sehr viel Platz in unserer Wohnung einnahm. Aber ganz gleich, wie illiquide wir waren, diese Möglichkeit kam für meine Eltern nie in Betracht. Das Bett war eindeutig ein Exzess, und ich glaube, gerade deswegen hat es ihnen so gefallen. Ich erinnere mich, wie sie darin schliefen, auf der Seite die Rücken gegeneinander gekehrt, eine Kluft von zerkrumpelten Bettdecken dazwischen. Ich erinnere mich, wie sie da beim Lesen, Reden, Pillen nehmen, beim Kampf gegen die eine oder andere Krankheit lagen. In meinen Augen umrahmte sie das Bett in ihren sichersten und hilflosesten Augenblicken. Es war ihr absolut privates Lager, ihre entlegene Insel, ihr eigener, unantastbarer, abgesehen von mir, Platz im Universum. Wo immer es jetzt steht, es steht als Vakuum in der Weltordnung. Ein 2 Meter mal 2,60 Meter Vakuum. Es war aus hellbraunem polierten Ahorn. Und es hat nie geknarrt.
Bertolt Brecht. Erinnerung an die Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum. Da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns, im schönen Sommerhimmel, war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke dagewesen wäre. Die weiß ich noch und werde ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das 7. Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Scham, so sieht es die Psychologie, entsteht, wenn die Vorstellung vom eigenen Ich mit dem realen Ich nicht übereinstimmt. Wenn also Selbstideal und Realselbst auseinanderklaffen. Ich will ein Held sein und bin feige. Ich will gewitzt sein, aber mir fällt nichts ein. Ich will ein guter Mensch sein, aber ich schlage zu. Nur, die drei Skinheads handelten durchaus im Einklang mit sich selbst. Ihre makabere Feier entsprach einem archaischen Heldenkult. Sie setzten um, was sie als Ideal verinnerlicht hatten. Und tatsächlich glauben alle drei bis heute, im Schweigen der Mehrheit Zustimmung zu erkennen.